Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, sehr geehrter Staatssekretär Sorge, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie herzlich begrüßen heute zu unserer öffentlichen Anhörung des Gesundheitsausschusses, die wie immer eine Mischung aus Präsenz- und Online-Sitzung ist. Ich möchte die Sachverständigen, die online zugeschaltet sind, zunächst bitten, sich mit dem Namen anzumelden, dass für uns erkennbar ist, wer sie sind, und natürlich auch vorerst die Mikrofone stumm zu schalten. In der heutigen Anhörung geht es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Medizinregistern und zur Verbesserung der Medizinregisterdatennutzung mit Medizinregistergesetz auf der Drucksache 21/5922. Dazu liegen Änderungsanträge von Bündnis 90 Die Grünen auf der Ausschussdrucksache 21/1488 vor. Auch die sind Gegenstand der Anhörung. Und es geht heute um den Antrag der AfD, Einrichtung eines nationalen Mortalitätsregisters für Forschungszwecke auf der Drucksache 21/1749 und den Antrag der AfD, Rohdaten klinischer Prüfungen von Arzneimitteln offenlegen auf der Drucksache 21/2229. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Medizinregistergesetz, das klingt natürlich erstmal sehr technisch, aber mit ihrem Gesetzentwurf will die Bundesregierung die Nutzung von Daten aus Medizinregistern deutlich erleichtern und vereinheitlichen. Dazu soll beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ein zentrales Registerzentrum eingerichtet werden, das Medizinregister erfasst, ihre Qualität prüft und qualifizierten Registern weitergehende Möglichkeiten zur Datenerhebung, Datenverknüpfung und Datennutzung für Forschung, Qualitätssicherung und bessere Patientenversorgung eröffnet. Außerdem sollen qualifizierte Register sich einfacher untereinander Daten austauschen und mit anderen Gesundheitsdaten verknüpfen können. Ziel ist es, hochwertigere Gesundheitsdaten für Forschung, Krankheitsbekämpfung, Patientensicherheit und die Verbesserung der medizinischen Versorgung bereitzustellen sowie die Anbindung an den europäischen Gesundheitsdatenraum vorzubereiten. Der erste Antrag der Fraktion der AfD fordert ein bundesweites Mortalitätsregister, das alle Todesursachen umfassend erfasst und für Forschung sowie Gesundheitsplanung nutzbar macht. Dafür sollen die gesetzlichen Grundlagen angepasst und ein einheitliches digitales System aufgebaut werden. Der zweite Antrag fordert, dass Sponsoren klinischer Arzneimittelstudien anonymisierte Rohdaten auf begründeten Antrag für nicht kommerzielle medizinische Forschung zugänglich machen müssen. Ziel ist eine größere Transparenz und bessere wissenschaftliche Überprüfung von Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln. Und über den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge sowie über die Anträge der AfD wollen wir heute mit Ihnen, meine sehr geehrten Sachverständigen, diskutieren und Ihre Meinung dazu hören. Also, bevor wir aber beginnen, muss ich auch noch einige Anmerkungen zum Ablauf dieser Anhörung machen. Die schon öfter dabei waren, kennen das. Es stehen uns heute 90 Minuten zur Verfügung. 90 Minuten werden entsprechend der Stärke der Fraktion in Verbindung mit einer ausschussinternen Verabredung auf mehrere Frageblöcke verteilt. Auf die CDU-CSU-Fraktion entfällt 30 Minuten, auf die AfD 22 Minuten, auf die SPD 17 Minuten, auf Bündnis 90 Die Grünen 12 Minuten, auf die Linke 9 Minuten Fragezeit. Und ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Dann können viele Fragen gestellt und auch beantwortet werden. Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen und das Wortprotokoll der Anhörung auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, weisen sich darauf hin, dass sie, sobald sie ihren Redebeitrag beginnen, hier für uns im Sitzungssaal auf einem Videowürfel zu sehen und zu hören sind. Und ihr Bild wird dann auch im Parlamentsfernsehen bzw. im Videostream übertragen. Es kann auch sein, dass Ihr Bild nach dem Redebeitrag hier gesehen und im Internet bzw. Parlamentsfernsehen übertragen wird, bis dann eben der nächste aufgerufen wird. Ich bitte die Sachverständigen, entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf, auch nur beim ersten, etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unsere öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Ich danke auch den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben. Auch die werden auf der Ausschussseite im Internet veröffentlicht. Und dann noch Hinweise für die Gäste auf der Galerie. Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie die Aufzeichnung der Anhörung mit dem Smartphone oder anderen Geräten sind nicht gestattet. So, jetzt habe ich alle Formalien erledigt. Jetzt können wir loslegen. Und die ersten Fragen stellt die Fraktion der CDU/CSU für 12 Minuten. Frau Seitz, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, vielen Dank, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen und unsere Fragen bestmöglich beantworten werden. Meine erste Frage geht an, vielleicht ans TMF und dann ans IQWiG. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, Medizinregister zu stärken und die Datennutzbarkeit zu verbessern, klare Regeln, Rechtssicherheit schaffen und bürokratische Hürden abzubauen, zum Beispiel durch die Vereinfachung bei der Datenerhebung. Wie bewerten Sie als jeweilige Institution den Gesetzentwurf insgesamt und die damit verfolgten Ziele?
Ja, bitte. Das ist die Frau Dr. Regierer zunächst und dann der Herr, oh, tut mir leid, Verfögli, der online dabei ist. Also Frau Dr. Regierer, vielleicht beginnen Sie zunächst.
Genau, dann fange ich gerne an. Vielen Dank. Anne Regierer ist mein Name. Ich bin ehrenamtliche Sprecherin der AG Register bei der TMF und angestellt am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum, einem Leibniz-Institut, wo wir eine ganze Menge Register betreiben. Und in der AG Register der TMF sind ungefähr 30 medizinische Register vertreten und wir arbeiten dort zusammen. Wir freuen uns natürlich sehr, dass das Thema medizinische Register jetzt eine große Aufmerksamkeit bekommt und dass die medizinischen Register gestärkt werden sollen. Und ich spreche, wie gesagt, für über 30 medizinische Register in unserer AG. Wir begrüßen einige Aspekte des Gesetzentwurfs sehr, zum Beispiel die Datenverknüpfung. Das ist aus meiner Sicht ein ganz besonders wichtiger Aspekt. Die Möglichkeit, die KVNR als Forschungskennziffer speichern zu dürfen, und auch die Initiative zur Qualitätsverbesserung ist natürlich sehr begrüßenswert. Allerdings springt das Gesetz aus unserer Sicht in vielen Aspekten zu kurz. In der jetzigen Form ist zum Beispiel kaum jemand von den medizinischen Registern daran interessiert, das Qualifizierungsverfahren tatsächlich zu durchlaufen, weil wir nicht genug Anreize sehen in dem jetzigen Entwurf. Aus unserer Sicht müssen hier mehr Anreize geschaffen werden, damit das auch gelingt und Register des Qualifizierungsverfahrens durchlaufen werden. Eine Anreizerhöhung könnte aus unserer Sicht zum Beispiel auch darin liegen, dass die Nutzung von den Medizinregisterdaten aus qualifizierten Registern ein zuwendungsfähiger Tatbestand in Förderveröffentlichungen ist. Das ist ja, da gibt es Analogien zum Beispiel zur Nutzung der EPA oder der TI. Aus unserer Sicht muss das Gesetz dazu beitragen, dass sich die Situation der Register verbessert. Und deswegen sollte geprüft werden, ob qualifizierte Register als wirkliche Forschungsdateninfrastruktur durch einen zentralen Finanzierungsfonds, zum Beispiel im Sinne eines Poolfinanzierungsmodells, unterstützt werden können. Vielen Dank.
Ja, weiter. Ach so, stimmt. Ja, genau. Sorry. Herr Verfügli, bitte.
Ja, vielen Dank, Volker Verfögli vom IQWiG. Ja, ich kann Frau Regierer Ihren Punkten eigentlich nur zustimmen. Einerseits begrüßen wir auch sehr, dass jetzt die Verknüpfung von Daten über die KVNR möglich ist. Das ist sicherlich ein guter Schritt nach vorne. Auch, dass das Gesetz grundsätzlich dafür geeignet ist, erstmal eine gute Dateninfrastruktur zu gewährleisten. Den Punkt der Finanzierung hat Frau Regierer schon angesprochen, das sehen wir ähnlich. Ein Punkt, der uns sehr wichtig ist, ist halt, dass die Register natürlich nicht nur datenvorhaltende Stellen sein sollen, sondern tatsächlich auch dafür genutzt werden, gute und exzellente Forschung zu betreiben. Und ähnlich wie das in anderen Ländern auch schon möglich ist und gang und gäbe ist, dass innerhalb kürzester Zeit tatsächlich auch Studien aufgesetzt werden können. Dazu gehört natürlich auch, dass Register nicht nur qualifiziert, sondern andere Register auch sehr flexibel sind und anpassungsfähig sind. Und genau, wir sehen halt, dass nach der Zulassung an vielen Stellen noch sehr viel Wissensbedarf ist und ungelöster Informationsbedarf. Und dafür sind Register eigentlich ein ideales ideal und effizient, weil die bestehende Dateninfrastruktur einfach nutzen, darauf aufsetzen können, um dann Studien durchzuführen. Und damit meine ich nicht nur Wartungsstudien, sondern insbesondere auch registerbasierte, randomisierte Studien, die in anderen Ländern, wie gesagt, schon seit langem gibt, in Deutschland derzeit aber noch undenkbar sind. Dazu braucht es noch verschiedener Stellschrauben, denke ich. Einerseits haben wir vorgeschlagen, dass es eine Art Beratungshub gibt bei der Geschäftsstelle des GBA in Zusammenarbeit mit dem IQWiG, um halt tatsächlich solche Studien auch zur Planung und Durchführung solcher Studien zu beraten. Das andere ist ein wichtiger Punkt, dass die Interventionskosten bereits erstattungsfähige Arzneimittel dann auch im Rahmen solcher Studien durch die gesetzliche Krankenversicherung erstattet werden. Das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt, um einfach solche Studien auch schnell möglich zu machen. So viel dazu erstmal. Danke.
Vielen Dank. Nächste Frage, bitte.
Vielen Dank. Meine nächste Frage würde an den GBA und Frau Bernstein und Frau Professor Kies-Grütters gehen. Der Gesetzentwurf soll die notwendige Grundlage schaffen, damit Daten aus Medizinregistern verstärkt zur Evidenzgenerierung in der Versorgung herangezogen werden können. Wie können diese Grundlagen die Weiterentwicklung von Medizinregistern fördern? Sind aus Ihrer Sicht weitere Maßnahmen erforderlich, um das Potenzial von Medizinregistern bestmöglich zu nutzen?
Frau Bernstein, bitte.
Ja, Rima Bernstein, gemeinsam im Bundesausschuss. Es liegen keine finanziellen Interessenskonflikte vor. Also aus Sicht der unparteiischen Mitglieder des GBA sind bereits in diesem Gesetzesverfahren weitere Maßnahmen notwendig, um die Nutzbarkeit der Medizinregisterdaten zu verbessern. Eine bloße Zusammenstellung der bestehenden Medizinregister und Erleichterung beim Aufbau ohne weitergehende inhaltliche Vorgaben oder eben auch Ansätze für Finanzierungsoptionen greifen aus Sicht der unparteiischen Mitglieder zu kurz, um die mit dem MRG verfolgten Zwecke auch tatsächlich zu erreichen. Das MRG schafft zwar bessere technische und datenschutzrechtliche Rahmenbedingungen für die Datenerhebung und Verknüpfung. Das ist sicherlich ein wichtiger erster Schritt und wird von den unparteiischen Mitgliedern ausdrücklich begrüßt. Aber es löst das eigentliche Problem nicht, und das ist die Datenqualität in den Medizinregistern für die Nutzbarkeit. In der Realität werden Medizinregister ja häufig im wissenschaftlichen und universitären Umfeld aufgebaut, wobei HTA-Fragestellungen oder regulatorische Fragestellungen beim Aufbau des Registerdatensatzes oder des Medizinregisters unberücksichtigt bleiben. Und wir sehen das zum Beispiel im Amnok-Verfahren ganz oft, dass pharmazeutische Unternehmen probieren, diese Daten zu nutzen, wie sie aber nicht verwerten können, weil relevante Daten gar nicht erhoben wurden, zum Beispiel zu Patientencharakteristika oder Folgetherapien oder der Datensatz einen sehr hohen Anteil fehlender Werte aufweist. Das heißt, die beste Datenplattform bringt eben nichts, wenn die Daten, die dort erhoben werden, die relevante Fragestellung gar nicht beantworten können. Deswegen schlagen die unparteiischen Mitglieder drei Dinge vor. Erstens braucht es eine Initiierungskompetenz des GBAs, erkrankungs- und therapiebezogene Register zu initiieren, was in einem neuen § 35d SGB SGB-5 verankert werden sollte. Wenn zum Beispiel in einem Therapiegebiet eben eine relevante Evidenzlücke besteht, zum Beispiel weil das eine neue oder komplexe Erkrankung ist oder weil vergleichende Daten für Langzeiteffekte fehlen, kann der GBA dann das Aufsetzen bzw. den Umbau von Registern initiieren mit klar definierten Endpunkten und auch Schnittstellen zu Bundesoberbehörden. Es ist auch wichtig, dort eine Meldeverpflichtung für die Leistungserbringer vorzusehen und eine Datenerhebung mit Widerspruchslösung, um eben auch die Vollständigkeit und Vollzähligkeit des Datensatzes zu gewährleisten, weil dieser ansonsten weiterhin nicht aussagekräftig bleibt. Und zweitens muss auch natürlich über eine nachhaltige Finanzierung der Registerstrukturen gedacht werden, insbesondere wenn die Daten aus den Registern eben auch zu für politische oder normative Entscheidungsprozesse genutzt werden sollen. Eine Möglichkeit, die vorgeschlagen wurde, wäre die Finanzierung über einen Förderfonds aus Bundesmitteln und einem Herstellerabschlag nach § 130a SGB-5. Dabei ist entscheidend zu berücksichtigen, dass die Erkenntnisse aus den Medizinregistern tatsächlich zu relevanten Kosteneinsparungen auch beitragen können, die um ein Vielfaches höher liegen als die Kosten, die für den Betrieb des Registers eigentlich erforderlich sind. Und drittens ist es so, dass wir gemerkt haben, dass die inhaltliche Fragestellung zum notwendigen Datensatz des Medizinregisters immanent damit zusammenhängt, welche technischen Rahmenbedingungen erforderlich sind. Das heißt, ein Beratungsangebot, was nur auf die technischen Aspekte abzielt, wird nicht dazu beitragen, dass die Nutzbarkeit der Daten verbessert wird. Hier ist es aus unserer Sicht zwingend, auch die inhaltlichen Komponenten zu berücksichtigen. Und hier würde, wie Herr Verfolgi schon meinte, eine gemeinsame Beratungsleistung des ZMR mit dem GBA schon einen relevanten Mehrwert geben. Der entscheidende Vorteil dieses Ansatzes wäre eben, dass der GBA-Register bereits initiieren könnte, die HTA-Anforderungen erfüllen und damit eben auch die Medizinregister relevante und vor allen Dingen nutzbare Daten nicht nur für die Amlok-Fragestellung, sondern eben auch zur Verbesserung der Versorgungsqualität von Patientinnen und Patienten liefern könnten und eben auch zur Evaluation möglicher Kosteneinsparungen. Und das böte auch für die pharmazeutische Industrie die Möglichkeit, geeignete Datenquellen zu nutzen, um eben relevante Daten auch für die Nutzenbewertung vorzulegen. Zudem wäre es auch ein Ansatz, was wir als lernendes System verstehen, nämlich dass man Preise dynamisch an die sich entwickelnde Evidenz auch knüpfen könnte von Arzneimitteln, sodass man nicht nur eine Betrachtung, eine Momentaufnahme zum Markteintritt hat, sondern fortlaufend eine Kopplung von Evidenz und Erstattung. Also kurz gesagt ist es so, dass sagen aus Sicht der unparteiischen Mitglieder des GBAs, dass zwar das Gesetz derzeit eine Basis darstellt, um eine Datenerhebung im Medizinregister einfach zu ermöglichen. Ohne die Initiierungskompetenz durch den GBA bleibt es aber eine Maßnahme, die zu einer Infrastruktur führt, die weiterhin keine Steuerungswirkung hat, sodass es eben wirklich wichtig ist, hier eben an der Qualität der Registerdaten anzusetzen und nicht nur an der Zusammenstellung der bestehenden Register.
Danke schön. Dann hat noch Frau Dr. Kutters-Kieslich das Wort, bitte.
Ja, also wir sehen die Organisationen, die sich für Menschen mit seltenen Erkrankungen einsetzen in diesem Land, sehen tatsächlich in dem Gesetzentwurf zunächst mal einen Fortschritt, weil die längst überfälligen Grundlagen dafür geschaffen werden, dass wir eben Daten sammeln können, die stärker als bisher zur Evidenzgenerierung in Forschung, Versorgung und auch Versorgungssteuerung dienen können. Also insofern ist es ein wirklicher Fortschritt. Denn gerade die seltenen Erkrankungen brauchen Register. Für die ist es besonders relevant. Für viele als mehr der 4 Millionen Betroffenen in Deutschland sind Register die wichtigste Grundlage dafür, überhaupt Erkenntnisse zu Krankheitsverläufen, zu Therapieeffekten und auch zu Versorgungsrealitäten zu bekommen. Und deshalb würden wir es ausdrücklich begrüßen, und das ist, glaube ich, unsere wichtigste Forderung oder Wunsch, den wir heute vorbringen, dass auch die seltenen Erkrankungen im Gesetz genannt werden. Das werden sie nämlich bislang nicht. Und Menschen mit seltenen Erkrankungen oder seltenen Erkrankungen zeichnen sich dadurch aus, dass jede einzelne Erkrankung nur eine geringe Fallzahl hat und sie sich deshalb sehr unterscheiden eben von anderen Erkrankungen, die ausdrücklich genannt sind, wie zum Beispiel Infektionskrankheiten. Und gerade für diese kleinen Fallzahlen braucht man eben Daten, um Evidenz generieren zu können, wenn es zum Beispiel auch um Forschung und Innovation geht. Wir haben einen erheblichen Nachteil hier in Deutschland gegenüber anderen Ländern, die schon sehr lange eine andere Datenerfassung haben von Patienten, überhaupt an Studien teilzunehmen, weil andere Länder viel schneller die Patienten rekrutieren können. Wir wissen ja oft gar nicht, wo sie sind und wie sie versorgt werden und haben auch keine Daten eben zum natürlichen Verlauf der Erkrankung, der eben wichtig ist, eben wenn man tatsächlich Evidenz zeigen will. Sodass also die große Bitte von uns ist, dass darüber nachgedacht wird, eben die Menschen mit seltenen Erkrankungen ausdrücklich auch zu nennen und sie nicht, wie leider ja oft, eben rauszulassen aus dem Denken und sie dann eben dann auch der Umsetzung des Gesetzes dann auch mitgedacht werden immer.
Dankeschön. Dann hat jetzt Herr Bloch für die AfD das Wort. Dankeschön. Für 9 Minuten.
Dankeschön. Meine Frage geht an Herrn Dr. Thilo Weichert. Wie problematisch ist die vorgesehene Einschränkung der DSGVO bezüglich Artikel 17 Recht auf Löschung, Artikel 18 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und Artikel 21 Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung. Das ist so normiert in Paragraph 9 Absatz 5 des Gesetzentwurfs.
Herr Dr. Weichert, bitte.
Ja, zunächst mal möchte ich darauf hinweisen, dass keine Interessenkonflikte bestehen. Ich bin freischaffender Datenschützer. Die Frage, die gestellt wird, ist, inwieweit jetzt die betroffenen Rechte hinreichend berücksichtigt sind, insbesondere der Löschungsanspruch, dann aber auch die anderen in der Datenschutzgrundverordnung geregelten betroffenen Rechte, also Sperrung, Korrektur, Widerspruch und Ähnliches. Und ich muss leider gestehen, dass also insofern Defizite bestehen. Die maximale Löschungsfrist ist mit 100 Jahren, ja praktisch unbefristet. Also insofern kann man da nicht von einer Löschungsfrist sprechen. Das mag vielleicht für bestimmte Forschungszwecke sinnvoll sein, aber ich denke, es ist notwendig im Interesse der Datenminimierung, dass hier differenzierte Löschungsregelungen oder zumindest Pseudonymisierungsregelungen, die dann wirklich auch gewährleisten, dass keine Reidentifizierung mehr gemacht werden können, auch in das Gesetz vorgesehen sind oder dass also ein Verfahren vorgesehen ist, um zu gewährleisten, dass eben diese Reidentifizierung von teilweise sehr umfangreichen Gesundheitsdatensätzen verhindert wird. Die anderen Rechte, die jetzt hier in der Datenschutzgrundverordnung vorgesehen sind, die sind gar nicht explizit benannt. Sie sind aber teilweise ausgeschlossen, insbesondere das Informationsrecht nach den Artikeln 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung. Und da ist die Regelung absolut unzureichend. Sie verstößt meines Erachtens eindeutig gegen die Datenschutzgrundverordnung und auch gegen das europäische Grundrecht auf Datenschutz, weil eben die Informationen nur einmal erteilt werden, wenn der Patient mit dem Arzt Kontakt hat, aber dann später eben diese weitere Information über das, was mit den eigenen Daten passiert, in pseudonymisierter Form, dem Betroffenen nicht mehr bekannt wird. Und das ist ein riesiges Problem, weil eben dann diese Daten wirklich in allen möglichen Quellen landen können oder in allen möglichen, bei allen möglichen Empfängern landen können, mit der weiteren Konsequenz, dass dann möglicherweise das dann den Betroffenen wieder einholt. Also insofern bin ich sehr skeptisch, dass diese Regelung dann vor dem Europäischen Gerichtshof oder auch vom Bundesverfassungsgericht standhält.
Dankeschön. Meine zweite Frage wäre nochmal an Dr. Weichert. Ist die Widerspruchslösung statt der Einwilligungslösung nicht hochproblematisch, sowohl Datenschutz wie auch selbstbestimmungsrechtlich gesehen?
Die Widerspruchslösung ist besser als eine Gesetzes-
Sie müssen das Mikrofon anmachen, bitte. Das Mikro, bitte.
Bisher hatten wir die Einwilligungsregelung und das Erfordernis der Schweigepflichtentbindung im Sinne des Patientengeheimnisses. Das hat aber gezeigt, dass also eine Einwilligung eben oft nicht eingeholt werden kann im Forschungskontext. Deswegen bin ich eigentlich schon der Meinung, dass es notwendig ist, auch gesetzliche Regelungen zu haben, mit denen eben Forschungsansätze eröffnet werden. Und da den Betroffenen eine Widerspruchsmöglichkeit zu einzuräumen, halte ich für insgesamt sinnvoll. Aber dieser Widerspruch gibt nur dann oder macht nur dann Sinn, wenn die Betroffenen auch das erstmal informiert werden über das Recht des Widerspruchs und nicht nur einmal, sondern bei jeder Gelegenheit, wo die Daten von ihnen genutzt werden. Und außerdem, dass sie dann wirklich auch praktikable Informationen über ihre Nutzung haben, um dann im Zweifel dann eben gegen ganz konkrete Datennutzungen differenziert zu widersprechen. Und das ist in dem Gesetz überhaupt nicht vorgesehen.
Dankeschön. Die dritte Frage. Besteht hier nicht die Gefahr, dass zukünftig aus den Daten doch Profile gebildet und Bürger identifiziert werden könnten? Wie könnte man das verhindern?
Die Gefahr besteht natürlich. Sie besteht anhand der Krankenversichertennummer bzw. Forschungskennziffer. Wenn die bekannt ist bei sehr vielen unterschiedlichen Stellen, ist es natürlich möglich, mit Hilfe dieser Information dann eine Reidentifizierung vorzunehmen. Sie besteht aber auch angesichts der umfangreichen Datensätze, die teilweise in diesen Registern vorhanden sind, wenn die dann auch noch gekoppelt werden und sogar in personenbezogener Form, also nicht nur beziehbarer, sondern personenbezogener Form, dass also riesige Datensätze vorhanden sind, wo es dann nur noch ein geringes Zusatzwissen bedarf, um dann anhand dieser Zusatzinformation dann wieder zurückzuschließen auf den Personenbezug der pseudonymisierten Datensätze. Insofern sehe ich schon ein gewisses Risiko, was man immer in Kauf nehmen muss bei Digitalisierung. Aber eben die Vorkehrungen zur Beseitigung dieses Risikos, die sind in diesem Gesetz absolut unzureichend. Das beginnt bei der Kontrolle, die nicht gewährleistet ist, und geht bis hin zur Sanktionierung bei Datenmissbrauch. Wenn Datenschutzverstöße stattfinden, dann gibt es ja im Prinzip eine Sanktion, die nur bei Antrag des Betroffenen verfolgt werden kann. Und der Betroffene erhält regelmäßig keine Kenntnis von diesen Verstößen.
Dankeschön. Ja, die Frage Nummer 4, auch nochmal an Herrn Dr. Weichert. Besteht hier nicht in der Gesamtsituation die akute Gefahr des Datenhandels?
Die sehe ich derzeit nicht. Also ich denke, angesichts der Praxis und der relativen Abschottung, die im Medizinbereich heute noch besteht, sehe ich keine große Gefahr. Aber als Datenempfänger ist zum Beispiel die Pharmaindustrie vorgesehen, auch die dann Sekundärnutzung möglich bekommt. Und was die mit den Daten macht, ist bisher absolut intransparent. Insofern ist es auch für uns als Datenschützer oft überhaupt nicht nachvollziehbar, wo die Daten letztendlich landen und was mit ihnen gemacht wird. Ich würde jetzt nicht befürchten, das ist auch durch das Gesetz ausgeschlossen, dass die Daten für Werbezwecke, für individuelle Werbezwecke genutzt werden. Ich sehe aber zum Beispiel das Risiko, dass zum Beispiel die Pharmaindustrie diese Daten aggregiert und dann nicht personenbezogene Daten für Werbezwecke nutzt. Das ist erstmal für die einzelne Person nicht mehr so ein großes Risiko, aber angesichts der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Probandengruppe kann das möglicherweise die Betroffenen wieder einholen. Also insofern sehe ich also hier schon Risiken, die bisher nicht hinreichend bedacht sind und gegen die auch die notwendigen Maßnahmen nicht im Gesetz enthalten sind.
Dankeschön. Letzte Frage noch einmal an Sie. Die Patientendaten sollen ja dem europäischen Gesundheitsdatenraum zugeführt werden. Sehen Sie hier Probleme für einen Missbrauch zum Beispiel?
Es ist der europäische Gesundheitsdatenraum, der European Health Data Space, eine sinnvolle Einrichtung. Es ist definitiv die rechtliche Grundlage, die auch verbindlich ist für den nationalen Gesetzgeber und insofern dann auch für den Registergesetzgeber hier in Deutschland. Da gibt es noch Defizite, die müssen also auch dann entsprechend noch behoben werden. Ich denke aber insgesamt passt die Regelungen, der Grundansatz dieser Regelung an die digitale Strategie der Europäischen Union. Also insofern sehe ich da keine grundsätzlichen Widersprüche, abgesehen mal von der Frage von eben Sanktionsmöglichkeiten, Informationen, Betroffenenrechte, was ich schon angesprochen habe.
Dankeschön. Dann ist jetzt die SPD an der Reihe. Der Kollege Miebes fängt an. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Philipp Kachel vom Institut für digitale Gesundheit. Herr Kachel, welche weiteren Datenquellen sollten aus Ihrer Sicht im Gesetz noch ausdrücklich für eine Verknüpfung vorgesehen werden, um mögliche Evidenzlücken zu schließen?
Herr Kachel ist online dabei. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Philipp Kachel ist mein Name vom Institut für digitale Gesundheitsdaten. Ich habe keine Interessenskonflikte. Ich glaube, das Gesetz sollte bei der Datenverknüpfung deutlich mutiger werden, weil gerade von Registern, die sehr wertvolle Daten haben in ihrer Domäne, entsteht nochmal ein größerer Mehrwert dadurch, wenn diese sich auch mit weiteren Datenquellen verknüpfen können. Und so lassen sich die entsprechenden Evidenzlücken schließen. Da sollte man vor allen Dingen auch auf bestehende Strukturen zurückgreifen, die nach einer Qualifizierung angesprochen werden können, beispielsweise das FDZ Gesundheit, das FDZ für Mikrodaten, also die Verknüpfungsmöglichkeiten mit Krankenkassendaten, mit EPA-Daten, Sterbe- und Todesfalldaten, ein bisschen in Analogie auch zu den Krebsregistern. Und das schließt natürlich vielleicht auch so Themen wie das Modellvorhaben 64 EPA SGB-5 ein, also Genomdaten, die dann möglicherweise auch in die Verknüpfung gehen könnten. Und das schafft Anschlussfähigkeit, vor allen Dingen aber auch an Prozesse wie den europäischen Gesundheitsdatenraum. Warum ist das wichtig? Gerade Sterbe- und Todesursachen, also auch Einwohnermeldeamtsdaten, sind ganz wichtig für Vitalstatusinformationen, weil nur so lassen sich dann auch entsprechende Endpunkte sauber abbilden. Sie können natürlich auch für Versorgungsforschung, Arzneimittelsicherheit, Langzeitverläufe und Nutzenbewertung herangezogen werden. Und da ist es dann ganz entscheidend zu wissen, wann ein Patient leider verstorben ist und welche möglichen Ursachen dabei eine Rolle gespielt haben. Das bleibt, wenn man diese Daten nicht hat, dann für Analysen oft problematisch. Bei Krankenkassen und Abrechnungsdaten ist es so zu sehen, Sie können damit Versorgungspfade, Hospitalisierung, Arzneimittelverordnungen, Kosten in Anspruchnahme, aber auch Langzeitfolgen beurteilen. Register haben dabei die notwendige Tiefe, währenddessen dann durch die Krankenkassen oder die Abrechnungsdaten die entsprechende Breite und eine Kontinuität reinbekommt. Und wenn ich diese beiden Welten miteinander verknüpfe, habe ich entsprechend auch belastbare Real-World-Evidenz. Das schließt am Ende auch die EPA mit ein, die dann, sofern entsprechende Rechtsgrundlagen und aber auch eine technische und eine semantische Standardisierung weiter fortgeschritten ist, dabei helfen kann, gerade sowas wie klinische Informationen, Befunde, weitere Verlaufsdaten zuzuführen, möglicherweise auch Doppeldokumentation.
Vielen Dank, Philipp Kachel, für die hervorragende Antwort. Ja. Wir machen weiter mit Frau Regierer von der TMF. Der Gesetzentwurf sieht vor, die TMF bei der praktischen Umsetzung des Zentrums für Medizinregister zu beteiligen. Reicht dieses Mitspracherecht aus Ihrer Sicht aus oder brauchen wir verbindlichere Governance-Strukturen, damit die fachliche Expertise der Registerbetreiber bei der Standardsetzung hinreichend Berücksichtigung findet? Und gleich noch eine zweite Frage. Braucht es aus Ihrer Sicht eine breitere Einbindung der Register-Community? Und wenn ja, wie sollte diese aussehen?
Frau Dr. Regierer, bitte. Ja, vielen Dank. Und ich wollte noch sagen, ich habe keine Interessenkonflikte. Also aus unserer Sicht ist ja eins der wesentlichen Aspekte des Gesetzes, soll eine Qualitätsentwicklung der einzelnen Register darstellen. Und also das ist ja ein wesentliches Ziel. Und das ist, finden wir schwierig, wenn das primär behördlich aufgelegt ist, sondern sollte aus unserer Sicht mehr in einem wissenschaftlichen Kontext gesehen werden. Die Qualitätsentwicklung der Register sollte durch Begleitforschung unterstützt werden und muss auch finanziell abgesichert werden. Und die Beteiligung der Register-Community ist aus unserer Sicht sehr notwendig, weil es ein sehr spezifisches Nischenwissen ist. Also Register sind sehr spezifische Aspekte und da braucht man die Register-Community, um überhaupt einschätzen zu können, um was es geht. Das gilt im Übrigen auch für die Daten aus Registern, die auch ein sehr spezifisches Wissen bedürfen. Von daher ist die Beteiligung der Register-Community auch für ein Peer-Review notwendig und zur gegenseitigen Unterstützung, damit der Qualifizierungsprozess erfolgreich sein kann. Also von daher ist für uns wäre sozusagen statt eines behördlichen Kontrollverfahrens im Sinne des Gesetzes, wie es im Moment herauszulesen ist, eher ein wissenschaftliches Peer-Audit vorzuziehen, sodass dann sozusagen die Community sich gegenseitig unterstützen kann.
Vielen Dank. Und dann habe ich noch eine Frage an Sie, Frau Regierer. Welche konkreten administrativen Erleichterungen oder auch datenschutzrechtlichen Privilegien oder Anreize sollten wir aus Ihrer Sicht im Gesetz noch verankern, damit Registerbetreibende auch hinreichend motiviert werden, das Qualifizierungsverfahren zu durchlaufen?
Genau. Also Das Qualifizierungsverfahren ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wir hatten in unserer letzten AG-Sitzung tatsächlich gefragt, wie sieht das aus. Und es war doch eine ernüchternde Antwort, dass eigentlich keiner der anwesenden Registerbetreiber gesagt hat, zum jetzigen Zeitpunkt würden wir das Qualifizierungsverfahren für uns in Betracht ziehen, weil aus unserer Sicht die Anreize nicht ausreichend sind. Ja. Und Anreize sind im Wesentlichen eigentlich drei Punkte. Zum einen ein finanzieller Aspekt. Nachhaltige Finanzierungsmodelle sind absolut dringend notwendig. Die Register werden bisher meistens von Spenden oder projektbezogen finanziert, sodass also die Organisation eines nachhaltigen Finanzierungsmodells eigentlich das wesentliche Problem von Registerbetreibenden ist. Von daher sollte aus unserer Sicht geprüft werden, ob für qualifizierte Register, damit sie wirkliche Forschungsdateninfrastruktur, auch so wie der GBA und das EQIC das auffasst, damit sie dafür genutzt werden können, würden wir uns wünschen, dass durch einen zentralen Finanzierungsfonds, zum Beispiel im Sinne eines Poolfinanzierungsmodells, wie es auch vom EQIC angesprochen wurde, hier eine Unterstützung stattfinden könnte. Der zweite Punkt ist die Verknüpfung. Das ist ganz kurz, das Datenlinkage wäre eine echte Verbesserung aus unserer Sicht. Ja. Das muss nur weitergefasst werden. Und der dritte Punkt ist die Widerspruchslösung. Auch das wäre ein positiver Aspekt. Aber aus unserer Sicht ist im Moment im Gesetzentwurf mit den verschiedenen Widerspruchsmöglichkeiten, die dort verankert sind, das auch etwas, was nicht wirklich einen Nutzen im Moment für die Registerbetreibenden darstellt. Also von daher mehr Anreize und insbesondere ist die Problematik der Finanzierung der Register zu betrachten.
Vielen Dank. Und dann haben wir noch eine Frage an Herrn Vervögel-Je vom IQWIC. Welche konkreten methodischen Unterstützungsangebote, wie etwa Beratung bei Studienprotokollen oder Analyseplänen, sollte das geplante Zentrum für Medizinregister zwingend anbieten, damit Registerdaten bestmöglich für die Versorgungsforschung genutzt werden können?
Ja, schön, Sie dürfen hier. Ja, genau. Ich habe übrigens auch keine Interessenkonflikte, das habe ich eben auch vergessen. Also die Beratungsmöglichkeiten des Zentrums für Medizinregister ist ja insbesondere auf den Aufbau und Erhalt von Registern ausgelegt. Und aus meiner Erfahrung mit Registern ist es einfach so, dass viele Register ihre eigenen Best-Practice-Methoden haben und viele gute Lösungen für verschiedene Probleme finden, aber es keinen Zusammenschluss gibt oder keinen Ort gibt, wo man diese Daten, wo man diese Lösungen sammeln kann und weitergeben kann. Und ich glaube, dass dass dafür das ZMR eine gute Adresse ist, um tatsächlich solche Beratungen für die Registerbetreiber, insbesondere für die noch nicht so gut aufgestellten, für die, die sich gerade in der Entwicklung befinden am Register, dass die solche Informationen einfach an einer Stelle zusammen haben und finden können.
Dankeschön. Damit wären Bündnis 90 Die Grünen an der Reihe. Frau Heidmann, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich hätte einige Fragen an Professor Dr. Prasser von der Charité. Und zwar zum Thema Pseudonymisierungsverfahren insbesondere. Der Gesetzentwurf soll ja die Verknüpfung und Nutzung von Daten aus qualifizierten Registern eigentlich vereinfachen. Was aber bisher nicht vorgesehen ist, ist ein einheitliches Verfahren für die Pseudonymisierung der Daten. Daher wüsste ich gerne aus Ihrer Sicht, welche Folgen hat solch eine, wie sie bisher vorgesehen ist, dezentrale Pseudonymisierung für die registerübergreifende Verknüpfbarkeit und Datenqualität und Forschung?
Danke für die Frage. Fabian Prasser, Professor für Medizininformatik am BIH in der Charité. Erstmal möchte ich mich den vielen Kolleginnen und Kollegen anschließen, die im Vorfeld bereits betont haben, dass dieses Gesetz mit den Möglichkeiten, Verknüpfungen von Daten aus Registern zu machen, natürlich ein ganz wesentlicher Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist auch so, dass Einheitlichkeit bei den Verknüpfungsverfahren natürlich zentral dafür ist, dass man am Ende eine gute Verknüpfungsqualität hinbekommt. Und das muss natürlich auch in der Breite funktionieren, nicht nur für ein paar wenige große Register, sondern für das Gros der auch aus dem Forschungskontext entstehenden Registerlösungen. Und das erfordert eben, wie angedeutet, auch eine gewisse Einheitlichkeit. Sonst hat man beispielsweise Fragmentierung, Probleme bei der Reproduzierbarkeit von Verknüpfungen. Gleichzeitig ist es aus meiner Sicht aber auch so, dass man unterscheiden muss zwischen einer Einheitlichkeit, die man auch über Vorgaben beispielsweise im Nachgang regeln kann, und einer Zentralisierung von Verknüpfungsprozessen. Auch einheitliche Verknüpfungen können auch dezentral implementiert werden.
Und welche Vor- und Nachteile würden Sie in der Einrichtung einer zentralen Vertrauensstelle sehen, die die Pseudonymisierung anhand eines übergreifenden geprüften Verfahrens vornehmen könnte?
Ja, grundsätzlich ist natürlich so, dass eine zentrale Vertrauensstelle genau die angesprochene Einheitlichkeit bieten würde. Es lässt sich aber eine Einheitlichkeit auch dezentral erreichen. Und wenn man Vorteile und Nachteile gegeneinander abwägt, dann möchte ich mich gerne differenziert äußern. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Aspekte, die betrachtet werden können, und keine offensichtlich, sage ich mal, naheliegenden wahren Antworten darauf. Wenn man jetzt zum Beispiel mal den Aspekt Datenschutz betrachtet, der wurde ja gerade schon viel diskutiert, dann ist es zum Beispiel so, dass bei einer zentralen Vertrauensstelle natürlich eine Stelle existiert, die im Falle einer Kompromittierung beispielsweise besonders viele Betroffene möglicherweise nach sich ziehen würde. Man kann aber auch sehr gezielt Ressourcen an einer zentralen Stelle einsetzen, um diese Struktur entsprechend abzusichern. Gleichzeitig ist es bei einer dezentralen Implementierung so, dass es möglicherweise mehr mögliche Register gibt, die kompromittiert werden könnten. Das betrifft dann aber auch entsprechend durchschnittlich durchaus deutlich weniger Bürgerinnen und Bürger. Dann kann es auch noch Unterschiede geben in Bezug auf Kosten beispielsweise. Und ich denke grundsätzlich vielleicht, dass man auch stärker auf den Prozess der Datennutzung gucken sollte, die sicheren Verarbeitungsumgebungen, und dass vielleicht, wie genau man ein Pseudonymisierungsverfahren ausgestaltet, gar nicht so sehr relevant dafür ist, wie sicher die Daten am Ende sind.
Also was uns da tatsächlich umtreibt, ist tatsächlich auch das Reidentifikationsrisiko, wenn jedes Register sein Pseudonymisierungsverfahren selber festlegt. Sehen Sie das als eine reale Gefahr, dass da die Reidentifikation einfach höher ist, als wenn man das bei einer einzigen, ja auch strukturell getrennten Vertrauensstelle machen würde?
Wie gerade schon dargelegt, sehe ich da erstmal grundsätzlich nicht ein eindeutig offensichtlich größeres Risiko. Es gibt unterschiedliche Szenarien, die man da anlegen kann, auch je nachdem, ob man zum Beispiel eher externe oder interne Gefahrenquellen betrachtet, ergeben sich da unterschiedliche Profilbilder. Ich würde gerne noch mal betonen, dass nach meiner Sicht vor allem wichtig ist, wie sicher die Register und die Stellen sind, die die Verknüpfung machen, egal ob die zentral oder dezentral sind. Dafür haben wir ja die Qualifizierungsverfahren und die sollten so gestaltet sein, dass sie auch abhängig von der Größe eines Registers, von dem potenziellen Nutzen eines Registers den Registern erlauben, am Ende sich an so einem Verfahren dann auch zu beteiligen.
Danke. Dann wäre jetzt die Linke an der Reihe. Frau Merendino, bitte.
Hallo. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Forschung und Register sind ja das eine. Wir haben jedoch größere Schwierigkeiten mit dem Wie in diesem Gesetzesentwurf, besonders bei der Vereinbarkeit mit den Anforderungen der DSGVO und Verfassung, insbesondere den Grundsätzen der Datenminimierung, Zweckbindung und Speicherung. Und ich darf an dieser Stelle hier kurz zitieren: Die bis zum Widerspruch bereits verarbeiteten Daten dürfen weiterhin verbreitet werden. Die Rechte nach den Artikeln 17, 18 und 21 der Datenschutzgrundverordnung sind insoweit ausgeschlossen. Darauf bezogen meine Frage an Herrn Weichert. Welche Maßnahmen sehen Sie aus Europa- und verfassungsrechtlicher Sicht zum Schutz der Patientendaten bei der Registernutzung für zwingend an und welche Änderungen sind dafür im Gesetz, im Gesetzesentwurf notwendig?
Also die pauschale gesetzliche Ausschluss von betroffenen Rechten, so wie das bisher in dem Gesetz vorgesehen ist, ist meines Erachtens eindeutig europarechtswidrig. Und da also hier Europarechts- und Verfassungsrecht wirklich Hand in Hand gehen, gehe ich davon aus, wenn ein solches Gesetz dann auch vom Bundesverfassungsgericht überprüft würde, hätten wir genau das gleiche Problem. Der Betroffene muss eine umfassende Auskunft bekommen. Und wenn Daten pseudonymisiert sind, muss ein Verfahren vorgesehen sein, mit dem also seine Daten, die erstmal personenbezogen sind, über das Pseudonym dann zu der Datenquelle führen und er dann über diese Datenquelle den umfassenden Inhalt dann auch Auskunft bekommen kann. Also das ist ein ganz zentraler Aspekt und dort, das habe ich auch schon dargelegt, bedarf es insbesondere der Information der Betroffenen. Bisher haben wir nur diesen Paragraph 5 des Gesetzes, der eine Information für die möglichen Empfänger der Daten enthält. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Datenbank oder dieses Register oder wie man es auch nennt, tatsächlich als die Grundlage dafür genommen wird, dass Betroffene eben auf der einen Seite informiert werden über die Datennutzung ihrer Daten und gleichzeitig auch als Datenportal genutzt werden für die Betroffenen, um dann ihren Widerspruch zu erklären oder ihre Einwilligung zu erklären oder einen Widerspruch zurückzuziehen oder dann vielleicht sogar auch die Auskunft zu bekommen. Das Wichtige ist aber eben, dass eben die Pseudonyme und der Personenbezug des Betroffenen, dass sie erstmal getrennt sind und wieder zusammengeführt werden können. Und dafür kann eine Vertrauensstelle eine bestimmte Rolle spielen. Vertrauensstellen, die sind in dem Vorschlag von den Grünen, sind die vorgesehen. Also das RKI soll diese Rolle übernehmen. Das halte ich für grundsätzlich sinnvoll. Die Risiken, die damit verbunden sind durch eine zentralisierte Vertrauensstelle, die wurden von Herrn Prasser schon erwähnt. Aber ich denke, das kann ein Ansatz sein, wenn die anderen flankierenden Maßnahmen ergriffen werden. Und die hatte ich auch schon kurz benannt. Das ist also Kontrolle, wirklich eine effektive Kontrolle, bessere Ausstattung und Qualifizierung des Zentrums für Medizinregister. Im Gesetz ist im Augenblick vorgesehen, dass 4 Personen dieses Registerzentrum wahrnehmen sollen. Das ist aus meiner Sicht nicht ansatzweise praktikabel. Wie wollen Sie die notwendige Kompetenz, fachliche Kompetenz und die Manpower oder Womanpower eben über 4 Personen zusammenbekommen, die definitiv für die vielen Aufgaben, die von so einem Zentrum wahrgenommen werden muss, dann erfüllt werden? Also insofern denke ich, dass da eine ganze Menge von Nachbesserungen erfolgen müssen. Dann weiterhin ist meines Erachtens unbedingt notwendig, dass der Beschlagnahmeschutz der Daten gewährleistet ist. Derzeit können diese pseudonymisierten Daten von der Polizei konfisziert werden und für Strafverfolgungszwecke genutzt werden. Ist nicht ansatzweise klar, weshalb das bisher nicht berücksichtigt wurde, obwohl es von Datenschützern immer wieder über Jahrzehnte und zumindest Jahre hinweg gefordert wurde. Dann ist weiterhin notwendig, eben, dass auch ein Kontrollregime vorgesehen wird, dass also dann dieses Zentrum für Medizinregister und letztendlich auch die Datenschutzbehörden hinreichend Kontrollkompetenz und Manpower, Womanpower bekommen, um dann tatsächlich auch die Nutzung, insbesondere die Gewährleistung des Zugangs zu den Daten, also zur Sekundärnutzung, um die tatsächlich überprüfen zu können. Meine Erfahrung als Aufsichtsbehörde, ich war ja 11 Jahre lang Chef einer Aufsichtsbehörde, ist, dass also im Prinzip hier die Datenschutzaufsichtsbehörden blank sind, sowohl personell und auch leider eben dann, was die konkreten Anfragen angeht. Bisher ist vorgesehen gewesen im Entwurf, im Entwurf ist, im Referentenentwurf war vorgesehen, die Datenschutzbehörden völlig draußen zu halten. Jetzt werden sie zumindest erwähnt. Ich denke, die müssten also noch eine viel wichtigere Funktion erfüllen.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur sogenannten Kurzrunde mit jeweils 4 Minuten. Es beginnt für die CDU-CSU-Fraktion Herr Dr. Pauls, bitte.
Genau, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren, anknüpfend an dem Beschreibung von Herrn Weichert würde ich dann fragen wollen an das DNF, Frau Anna Niemeyer, wenn die da ist, und an Frau Dr. Benz vom Bitkom, die auf jeden Fall da ist, und zwar über das Zentrum für Medizinregister. Das soll Qualifizierungsaufgaben durchführen, es soll Beratungs- und Vernetzungsaufgaben durchführen, mit dem Ziel eben insgesamt Harmonisierung und bessere Vernetzung der gesamten Registerlandschaft. Halten Sie das Zentrum für gewappnet?
Also Frau Niemeyer,
ich bitte um kurze Antwort. Genau.
Frau Niemeyer ist online so unsere Liste. Bitte schön.
Ja, ich bin da. Können Sie mich hören?
Ja, sehen? Wir hören Sie, genau.
Sehen wahrscheinlich auch jetzt inzwischen, genau. Wunderbar. Zunächst mal, mein Name ist Anna Niemeyer, ich bin promovierte Ärztin von der Grundausbildung her und vertrete heute das als Sprecherin der AG Register des Deutschen Netzwerks für Versorgungsforschung. Und als Erstautorin des BMG-Registergutachtens und seiner Folgeprojekte habe ich natürlich massive Interessen, allerdings keinerlei finanzielle Interessen am Regelungsinhalt. Zu dem Zentrum für Medizinregister kann ich sozusagen für die Long Version gerne auf das BMG-Registergutachten verweisen. Dort haben wir ausführlich hier eine Idee entwickelt. Was in dem aktuellen Gesetzesentwurf tatsächlich zu kurz kommt, in meinen Augen ist das, was hier schon in der Runde verschiedentlich gesagt worden ist, nämlich dass vor die Qualitätsprüfung die Götter die Qualitätsentwicklung gesetzt haben. Insofern ist hier in meinen Augen viel zu wenig an der Aufzucht bzw. an der Begleitung der Register gedacht, die eben unter anderem auch die sozusagen Vorbereitungen für eben Datenlieferung an HTA in Zusammenarbeit mit dem IQWiG und dem GBA dann auch leisten kann. Und die wissenschaftliche Orientierung, die es braucht, um für die uns allen bevorstehenden Aufgaben auch hinreichend gewappnet zu sein, die auf uns zukommen, braucht es nicht nur sozusagen einen behördlichen Teil, sondern auch etwas, was ständig am Puls der Zeit ist. Register entwickeln sich permanent weiter und dieser Weiterentwicklung kann eigentlich nur wissenschaftlich begleitet werden und wissenschaftlich auch Steuerungsmechanismen entwickeln. Also auch die Pseudonymisierung, auch da haben sich so viele Dinge entwickelt, die heute möglich sind. Herr Passer hat es erwähnt. Auch hier brauchen wir ein Zentrum, eine Zentralstelle, die am Puls der Entwicklung der Register und am Puls der Fragen, die beantwortet werden müssen, die sich ständig verändern, orientiert ist. Insofern ist ein starres Zentrum
vielen Dank, wenig, genau. Sie haben noch eine Minute, deswegen effizient. Würde ich...
Dankeschön. Ja, Verena Benz. von Bitkom keine Interessenkonflikte. Sie sprechen es an, wir haben das in unserer Stellungnahme auch thematisiert. Das ZMR darf keine weitere Genehmigungsbehörde werden, in der es einen Rückstau von Genehmigungsverfahren gibt. Das heißt, das eine ist, dass wir Synergien nutzen, die sowieso gerade aufgebaut werden mit dem FDZ und auch der DAGO, um auch dem EADS dort alles miteinander zu verbinden, auch Antragsprozesse einheitlich zu gestalten, dass auch nicht bei jedem Register ein Antrag gestellt werden muss, sondern das zu zentralisieren bei der Datennutzung, aber auch bei der Qualifizierung setzt das Gesetz aktuell sehr stark auf individuelle Einzelfallprüfungen. Wir sehen hier viel das Konzept von Human in the Loop. Wir plädieren dafür, dass wir hier Verfahren so gut es geht digitalisieren und damit auch skalierbar machen und damit auch ein Stück weit Eigenverantwortung geben und vor allem gerade was so standardisierte Erfüllungen oder Qualitätsstandard ausgibt in organisatorisch-prozeduralen Anforderungen, die man sehr gut auch vielleicht selbst qualifizieren könnte. Danke.
Dankeschön. Dann wäre Herr Bloch für die AfD an der Reihe, bitte.
Dankeschön. Meine Frage zum Thema Mortalitätsregister geht an Herrn Karl-Hans Endlich. Welche Aufgaben und Herausforderungen sehen Sie, ein solches Mortalitätsregister aufzubauen? Und wie lassen sich diese jedenfalls angehen, bewältigen?
Herr Endlich, Verband der Universitätskliniker.
Ja, bitte schön. Mein Name ist Karl-Hans Endlich. Ich bin Professor für Anatomie und Zellbiologie an der Universitätsmedizin Greifswald, auch Dekan wissenschaftlicher Vorstand und hier für die Deutsche Hochschulmedizin. Ich habe keine Interessenkonflikte. Ich weiß jetzt nicht, warum die Frage der Mortalitätsregister genau an mich ging. Ich bin jetzt nicht der Super-Experte für Mortalitätsregister. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich glaube, unsere Versorgungsforscher, die stark ausgeprägt ist in Greifswald, kommen sehr gut mit den Mortalitätsregistern zurecht. Ich habe in der Begründung des AfD-Vorschlags gesehen, dass wir natürlich dann noch mal in die Ausbildung gehen sollten. Ich glaube, unser Curriculum ist jetzt schon maximal überfrachtet und ist im Bereich der Rechtsmedizin wirklich sehr gut. Und es kommt immer auf die jeweiligen Hochschulen an, wie das tatsächlich praktisch gelehrt wird. Was dann verloren geht, ist im Alltag, in der Praxis, wenn jemand verstorben ist, dann können Sie natürlich rein praktisch nicht wirklich alle Mortalitätsgründe im Detail aufklären, sondern es bleibt bei den chronischen und bekannten Erkrankungen.
Dankeschön. Noch eine Folgefrage an Sie. Welche konkreten weiteren Nachteile ergeben sich daraus, dass wir bisher keine qualitativ hochwertigen Mortalitätsdaten haben?
Also grundsätzlich ist es natürlich immer wünschenswert, Mortalitätsdaten zu haben. Wir haben in Greifswald beispielsweise die Study of Health in Pomerania, eine über 25 Jahre dauernde große Kohortenstudie. Und es gibt natürlich den harten Endpunkt der Gesundheit, das ist der Tod. Und es ist immer gut, diese Daten zu haben. Die bekommen wir über Register, über Krankenkassen. Vielleicht nicht im Detail, aber es gibt natürlich viele, viele Zwischenpunkte, die viel entscheidender sind. Und von daher finde ich es eigentlich total wichtig, dass man mit so einem Registergesetz tatsächlich Register und verschiedene Informationsquellen zusammenführen kann.
Keine Fragen mehr.
Okay, danke schön. Dann wäre die SPD an der Reihe. Herr Miebes, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Mundlos von AXE. An welchen konkreten Stellen im Gesetzentwurf müssen wir aus Ihrer Sicht noch nachbessern, damit auch Register für seltene Erkrankungen in der Praxis gestärkt werden und dabei Patienten bestmöglich davon profitieren?
Frau Dr. Mundlos, bitte.
Ja, mein Name ist Christine Mundlos. Ich vertrete die Allianz chronischer seltener Erkrankungen. Das ist die Dachorganisation von über 4 Millionen Betroffenen, von über 140 Patientenorganisationen in Deutschland, die nur Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen vertreten. Und ich habe nun das Glück, dass schon viel vorher gesagt wurde. Ich kann mich bedanken bei Frau Professor Grütters, die ja schon ein bisschen Einführung zu dem Thema seltene Erkrankungen gemacht hat. Wir haben uns den Gesetzentwurf natürlich angeguckt und wir finden, dass die folgende Nachbesserungen finden wir wichtig, nämlich einmal eine starke Patientenbeteiligung und Mitbestimmung. Verbindlich in Patienten mit seltenen Erkrankungen müssen verbindlich in die Governance, die Qualifizierungskriterien, die Gestaltung des ZMR und die Evaluierung der Register eingebunden werden, weil Patienten einfach patientenrelevante Fragen stellen für Strukturen, Inhalte von Registern. Das merken wir jetzt auch bei anderen, wenn es um Registerthemen geht und wir davon sprechen, was will eigentlich die Patientenseite zu ihrer Erkrankung in dem Register, dann ist das oft unterschiedlich gegenüber dem, was sich die Forscher überlegen. Insofern fordern wir eine Verankerung eines Patientenbeirats beim ZMR mit Vetorecht bei den datenschutzrelevanten Entscheidungen und paritätischer Besetzung in relevanten Gremien. Und dann ist natürlich Datenschutz ist für uns was sehr Wichtiges. Wie es Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, gibt es ja ultraseltene Erkrankungen. Das heißt, da gibt es nur eine Handvoll Patienten auf der ganzen Welt. Und die sind in der Regel, haben die ein großes Vertrauen in das, was mit ihren Daten passiert und wollen diese Daten auch zur Verfügung stellen, weil sie Verbesserungen für sich oder für die zukünftigen Generationen mit diesen Erkrankungen erreichen wollen. Gleichzeitig aber auch erwarten und fordern, dass die Patientensicherheit, also die Datensicherheit und der Datenschutz natürlich entsprechend gewährleistet wird. Und insofern haben wir uns dafür entschieden, dass es kein automatisches Opt-out-Anwendung geben soll, die zur Identifikation von Betroffenen ohne deren Wissen führen kann. Und Einrichtung einer einheitlichen, zentralen, nutzerfreundlichen Widerspruchsplattform. Gesetzliche Verpflichtungen zur Datenminimierung, da haben wir ein großes Interesse dran, und Zweckbindung bei seltenen Erkrankungen. Und
vielen Dank, Frau Mundlos, das war sehr hilfreich. Dann möchte ich gerne noch eine Frage an Herrn Egger vom GKV-Spitzenverband stellen. In der Stellungnahme des GKV-Spitzenverbandes regen Sie an, Änderungen an den Regelungen für die Durchführung anwendungsbegleitender Datenerhebungen vorzunehmen. Bitte erläutern Sie uns Ihr Anliegen und geben eine konkrete Empfehlung, was noch geändert werden sollte.
Herr Egger ist online dabei. Bitte schön.
Ja, Bernhard Egger, Leiter der Abteilung Medizin beim GKV-Spitzenverband. Es gibt keine Interessenskonflikte zu meiner Person. Die Vertreterin des gemeinsamen Bundesausschusses hatte die Thematik schon ausführlicher geschildert. Das Kernproblem ist, dass das Medizinregistergesetz jetzt zwar grundsätzlich die Nutzung von Registerdaten auch für Nutzenbewertungen des gemeinsamen Bundesausschusses ermöglicht, häufig die Register aber in ihrer Datenerfassung nicht so aufgestellt sind und nicht das erfassen und die Informationen enthalten, die wir für die Nutzenbewertungen wirklich brauchen. Und deshalb sieht der Vorschlag der drei Unparteiischen des GBA vor, dass der gemeinsame Bundesausschuss eine Richtlinienkompetenz dahingehend bekommt, auch entsprechende Register zu initiieren, die dann wirklich für die Zwecke der Normsetzung erforderlich, also nutzbar sind und geeignet sind. Der Vorschlag enthält auch einen Finanzierungsvorschlag und sehr differenzierte Regelungen, ist aus meiner Sicht sehr ausgereift, und diesen Vorschlag unterstützt der GKV-Spitzenverband ganz ausdrücklich.
Dankeschön.
Vielen Dank. Dankeschön. Dann wären jetzt Bündnis 90 Die Grünen an der Reihe. Frau Heidmann.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde gerne Siri Doka von der BAG Selbsthilfe befragen und einmal die Sicht hier auch auf die Patientinnen und Patienten lenken, um deren Daten es ja geht. Da wüsste ich gern von Ihnen, was glauben Sie, was erwarten Patientinnen und Patienten, damit sie einer Nutzung ihrer Gesundheitsdaten in solchen Registern tatsächlich auch guten Gewissens vertrauen können? Und welche Rolle spielen auch transparente Informationen über Widerspruchsmöglichkeiten und vielleicht eine unabhängige Anlaufstelle, wo man auch Auskünfte, Einwilligungen und Widersprüche tatsächlich jeweils einbringen kann?
Frau Doka, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Siri Doka, BRG Selbsthilfe, keine Interessenkonflikte zu dem Thema. Ja, also Patienten haben ganz unterschiedliche Interessen. Frau Mundlos hat es ja schon durchaus angedeutet. Es gibt auf der einen Seite ein starkes Forschungsinteresse, gerade bei Menschen mit seltenen Erkrankungen, aber auch bei Menschen mit schlechter Versorgungslage. Aber es gibt natürlich auch ein hohes Interesse an Datenschutz. Wir haben Menschen, die HIV-infiziert sind unter unseren Mitgliedern. Da ist natürlich der Datenschutz ein ganz großes Thema. Und für Patienten ist im Grunde auch wichtig, dass die Widersprüche handhabbar sind. Das heißt, dass Sie eine einfache Möglichkeit haben, differenziert zu widersprechen, welche Zwecke können eingesetzt, also zu welchen Zwecken können Ihre Daten verwendet werden, wo können Sie sich hinwenden, also dass die Widersprüche eben möglichst einfach und gut handhabbar ausgeübt werden können und dass Sie eben auch gute Informationen, einfach verständliche und barrierefreie Informationen haben, was mit Ihren Daten geschieht und wofür sie verwendet werden.
Und bei den Widersprüchen, wenn Sie die einfach wirklich irgendwo auch einreichen können, welche Stelle würden Sie da gegebenenfalls als sinnvoll erachten?
Ja, wir würden uns tatsächlich für eine zentrale Stelle aussprechen, also eine zentrale Vertrauensstelle, aber auch eine zentrale Stelle für die Aufnahme von Widersprüchen, die beim ZMR angesiedelt sind.
Okay, gut, dann wüsste ich gern noch vom IQWiG. Also solche Register sollen ja nicht nur mehr Forschung ermöglichen, sondern am besten auch die Versorgungsqualität verbessern. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht des IQWiG, dass wirklich eine systematische Erfassung erfolgt, auch von Komplikationen und unerwünschten Ereignissen, um aus solchen dann auch lernen zu können?
Ja, vielen Dank für die Frage. Herr
Pögli, genau.
Ja, genau, danke. Also natürlich ist es sehr wichtig, auch im Sinne der Qualitätssicherung. Es geht jetzt gar nicht darum, vergleichende Studien zu machen, sondern einfach nur, wie entwickelt sich eigentlich die Behandlungsqualität über die Zeit. Natürlich auch da möglichst gute und umfassende Daten zu haben, sei es auch zu Komplikationen oder zu Nebenwirkungen. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen, dass das dazugehört. Ja.
Dankeschön. Dann wäre jetzt Frau Merendino an der Reihe für die Linken.
Vielleicht eine kurze Frage. Frau Specht, Riemschneider ist da?
Sollte online dabei sein, ja.
Super.
Zumindest angemeldet.
Dann geht meine Frage an die Bundesdatenschutzbeauftragte. Wir haben ja vorhin sehr eindrücklich von Herrn Weichert gehört, dass erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken hinsichtlich der Konformität mit der DSGVO, aber auch mit der Verfassung und dem EU-Recht begründet hat. Inwiefern teilen Sie diese Auffassung?
Frau Professor Specht-Riemenschneider, bitte. Also, sie sollte angemeldet sein. Sie müssten sich laut schalten.
Die Zeit lief jetzt die ganze Zeit.
Ist der Datenschutz. Also wir sehen Sie hier auf jeden Fall auf dem Monitor. Ja, aber irgendwie kriegen Sie keinen Ton. Wir Sie leider nicht. Das ist das größere Problem, glaube ich, gerade. Ja, das Problem haben wir leider öfter. Vielleicht können Sie die Frage, wenn wir es jetzt tonmäßig nicht hinbekommen, schriftlich beantworten. Ich würde Ihnen jetzt noch die, also weil es jetzt nicht funktioniert hat, die 4 Minuten dann noch mal komplett einräumen. Wenn Sie jetzt die nächste Frage stellen wollen, also das klären wir dann im Nachgang mit Frau Professor Riemenschneider.
Gut, dann mache ich mal weiter mit Herrn Weichert. Welche rechtlichen Risiken ergeben sich daraus, dass Gesundheitsdaten zunächst für die Forschungszwecke erhoben werden, später jedoch aber für weitere bei der Datenerhebung noch nicht konkret festgelegten Zwecke genutzt werden? Also ich denke da konkret zum Beispiel an den Fall von Palantir im NHS-System, wo Jahre später privatwirtschaftlicher Tech-Konzern reingekommen ist und jetzt große Probleme da sind. Genau, inwiefern wäre das vergleichbar?
Also die Zweckbindungsregelung ist eigentlich zunächst mal sehr eng durch das Patientengeheimnis. Das heißt, die Daten sollen für die Behandlung genutzt werden und für nichts anderes. Dann gibt es natürlich jetzt weitere Regelungen, die darüber hinausgehen. Privilegierung der Forschung ist nach Artikel 5 Grundgesetz auch verfassungsrechtlich abgedeckt. Insofern kann man da nichts dagegen haben. Aber in der Datenschutzgrundverordnung heißt es, nur dann dürfen die Daten für Forschungszwecke genutzt werden, wenn hinreichende Garantien bestehen. Die bestehen unseres Erachtens nicht. Das Problem ist aber, dass die Zweckänderung hier noch sehr viel weiter geht. Im Artikel 53 EHDS und entsprechend auch in den gesetzlichen Regelungen in Deutschland wird ein riesiger Strauß von Zwecken vorgesehen. Das beginnt bei der Beratung für die Politik, das geht über die Statistik, geht über die Qualitätssicherung, die ich für absolut richtig ansehe, über die Wirtschaftlichkeitsüberprüfung bis hin zum Trainieren von künstlicher Intelligenz. Was das tatsächlich bedeutet, das ist absolut unklar. Ich habe die große Befürchtung, dass es eben wirklich hier das Sesam öffne dich ist für die Datennutzung. Dann die Reidentifizierung über das, was dann in der künstlichen Intelligenz landet, nicht jederzeit möglich ist, aber auch zumindest nicht auszuschließen ist. Und hier muss man einfach ja Vorkehrungen vorsehen, die das Gesetz nicht enthält. Super. Ich habe schon auf die Zweckänderung durch die Polizei angesprochen. Also insofern ist die Datennutzung durch Palantir etwas, was einem Angst machen kann. Ich habe bisher keine Kenntnis, dass Palantir im Gesundheitsbereich eingesetzt wird.
Ja, in Großbritannien ist es der Fall, aber ich würde gerne meine nächste Frage anschließen an die BAG Selbsthilfe. Die Frage von, ob Reidentifizierung möglich ist, ist ja keine Frage von ob, sondern es gibt ja etliche Studien, dass das der Fall ist und dass Risiken deutlich erhöht werden durch eben lange Speicherfristen, unbekannte Zwecke etc. Sie fordern ja mehr Patientenbeteiligung bei der Erstellung von Informationen über Verarbeitung von Registerdaten. Können Sie das noch mal genauer erläutern? Sollten die Patienten der Datenverarbeitung oder der bestimmten den Verwendungszwecken widersprechen? Würden Sie das empfehlen?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Also im Grundsatz ist die BAG Selbsthilfe natürlich in einem Zwiespalt, weil sie die Einrichtung von Medizinregistern sehr positiv sieht, einfach aufgrund des Forschungsinteresses. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch erhebliche Risiken für die Daten der Patienten. Und um dieses Spannungsverhältnis eben auch gut auflösen zu können in den Informationen für die Patienten, ist aus Ihrer Sicht eben Patientenbeteiligung ganz entscheidend, weil jeder Patient steht genau vor dieser Frage, will ich die Forschung fördern und im Grunde anderen auch Hilfestellungen für ihre Erkrankung geben oder muss ich mich auch auf den Schutz meiner Daten konzentrieren. Insofern halten wir das für sehr wichtig.
Dankeschön. Dann kämen wir jetzt zu Block 3. Die CDU-CSU hat 10 Minuten und es beginnt Herr Dr. Pauls. Bitte schön.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an den Verband Forschende Arzneimittelhersteller. Marcel Fritz, glaube ich, ist da. Wie gesagt, Sie als Unternehmen, Sie sollen in meinen Augen auch forschen, innovieren. Wie bewerten Sie die Voraussetzungen für den Datenzugang und die notwendigen Maßnahmen dazu, insbesondere die Schutzmaßnahmen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für die Frage. Also wir begrüßen erstmal das MRG an sich und sehen das als wirklich gute Idee und guten Schritt voran. Wichtig ist uns, dass der Zugang dazu nicht per Institution entscheidend und abhängig gemacht wird, sondern nach Zweck. Wenn Registerbeitrag und Daten wirklich einen guten, und das ist ja das, Ansinnen der Industrie einen Beitrag zur Versorgung und Patientensicherheit beitragen sollen, dann braucht die privatwirtschaftliche Forschung auf jeden Fall einen gleichberechtigten Zugang. Und das ist hier auf jeden Fall zu vorgesehen. Wichtig sind wirklich da Zweckqualität und auch der Datenschutz für diejenigen, die Zugang fordern und die Erforderlichkeit des Vorhabens. Und insofern sehen wir das im Moment wirklich positiv, was dort, sagen wir mal, geplant ist. Die Datenübermittlung, die sollte auch natürlich zweckgebunden sein. Also wir sind da wirklich positiv und können dem allen nur zustimmen. Wir warnen ein wenig davor, dass große Einschränkungen, bürokratische Hürden wieder aufgebaut werden. Der Zugang muss diskriminierungsfrei, wie gesagt, erfolgen, ob man jetzt privatwirtschaftliche Forschung betreibt oder öffentliche. Wichtig ist, und das wurde heute auch schon gesagt von einigen Kolleginnen und Kollegen, dass das Zugangsverfahren planbar ist. Das bedeutet transparente Kriterien beim ZMR, verbindliche Entscheidungsfristen und auch einen Rechtsschutz, wenn ein Zugriff oder Zugang verweigert wird. Drittens muss auch sichergestellt werden, dass Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und vertrauliche Forschungsdaten vertraulich bleiben.
Vielen Dank. Blick auf die Zeit gebe ich dann an meine Kollegin Nora Seitz ab.
Vielen Dank. Eine Frage an Herrn Bildert vom BDI. Das MRG schafft erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen, der auch Unternehmen der industriellen Gesundheitswirtschaft den Zugang zu Registerdaten ermöglicht. Was muss aus Sicht des BDI konkret noch geregelt werden, damit dieser Zugang in der Praxis standardisiert, gleichberechtigt und verlässlich funktioniert und Registerdaten stärker für Innovation am Standort Deutschland genutzt werden können? Und mit Bitte um kurze Antwort.
Ja, vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Richard Bildert, Bundesverband der Deutschen Industrie. Es gibt keine finanziellen Interessenskonflikte. Unserer Meinung nach setzt der Entwurf den richtigen Rahmen. Entscheidend ist jetzt aber, ob die Datennutzung dann für die neuen Nutzungsgruppen auch in der Praxis funktioniert. Dafür braucht es aus unserer Sicht drei Dinge: eine verbindliche Interoperabilität, funktionierende Verknüpfung und standardisierte Zugangs- und Antragsverfahren. Erstens zur Interoperabilität. Es reicht nicht, dass sie abstrakt im Gesetz festgeschrieben wird. Es braucht dazu auch wirklich klare Vorgaben zu Datenformaten, zu Schnittstellen und vor allem auch semantischen Standards. Denn nur wenn die medizinischen Sachverhalte eben einheitlich kodiert sind, dann lassen sich die Daten einerseits aus den Registern zusammen mit der Versorgung auch zusammenführen und auswerten. Und ohne diese Operationalisierung könnte diese Forderung nach Interoperabilität theoretisch bleiben. Zweitens Verknüpfbarkeit und Pseudonymisierung. Der Mehrwert entsteht erst durch die Kombination der Daten. Wie gesagt, also insbesondere die tiefen Registerdaten, die wir in Deutschland haben, und den Versorgungsdaten aus dem Alltag. Dafür braucht es eine konsistente und auch über dieses Gesetz hinausgehende abgestimmte Verknüpfungsarchitektur. Die vorgesehene KVNR ist da ein wichtiger Schritt, aber entscheidend ist, dass es ein durchgängiges Linking-Modell gibt und ohne parallele oder widersprüchliche Regelungen. Und gerade für die industrielle Gesundheitswirtschaft ist das zentral, weil sich da entscheidet, ob Erkenntnisse aus der Versorgung wirklich in bessere Therapien, Medizintechnik und digitale Anwendungen übersetzt werden können. Und der dritte und letzte und wichtigste Punkt sind Zugangs- und Antragsverfahren. Hier liegt aktuell die größte Hürde für die IGW. Der Zugang ist weiterhin registerindividuell organisiert und mit unterschiedlichen Verfahren und Anforderungen. Das macht die Datennutzung sehr, sehr aufwendig und schwer planbar. Deshalb braucht es hier ein standardisierte digital unterstützte Verfahren mit einheitlichen Anforderungen, Prüfkriterien und definierten Bearbeitungszeiten. Und wir wünschen uns eine Aufwertung des ZMR, dass die Verfahren koordiniert und insbesondere die registerübergreifenden Anträge und generelle Nutzung ermöglicht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann hätte ich eine Frage an Herrn Endlich vom VUD. Wie werden die Vorgaben zum Qualifizierungsverfahren in Fachkreisen wahrgenommen und wie bewerten Sie dies? Und auch Sie, bitte kurze Antwort.
Ja, ich glaube, Sie werden allgemein als Hürden wahrgenommen. Wir haben das ja auch schon gehört vom TMF in der Umfrage der verschiedenen Register. Also nur ein Beispiel, ein Kollege von mir, Chef der Augenklinik, hat ein Register zur Neugeborenen-Retinopathie. Da sind tolle Daten drin, der hat super Publikationen, hohen Journals, die klinische Behandlung verändern. Das Register wird getragen durch ihn und studentische Hilfskräfte, die da mitwirken. Und ich glaube, diese Hürden würde er nicht nehmen wollen.
Vielen Dank. Dann hätte ich jetzt eine Frage an Herrn Hartz vom DKR. Wie bewerten Sie die auf 5 Jahre begrenzte Gültigkeitsdauer der Qualifizierung als qualifizierte Medizinregister im Medizinregisterverzeichnis?
Ja, Tobias Hartz, keine finanziellen Interessenkonflikte. Qualifizierte Medizinregister bekommen besondere Befugnisse in der Datenverarbeitung. Eine Qualifizierung des Registers oder der Register muss in meinen Augen dauerhaft auch dann sichergestellt sein. Da macht es Sinn, die Prüfung nach einer bestimmten Zeit wieder einzufordern und eine Qualifizierung zu wiederholen. 5 Jahre erscheinen mir angemessen, fair. Andere Qualifizierungen bzw. Zertifizierungsverfahren, ISO 9001, haben kürzere Fristen, teilweise noch zusätzliche jährliche Audits. Wichtig ist, dass das Qualifizierungsverfahren funktioniert und angenommen wird. Die Qualifizierung soll sichere und sinnstiftende medizinische Register fordern und fördern und nicht mit Bürokratie überfordern. Ich glaube, es ist wichtig, dass das auch weiterentwickelt wird, auch von der Community weiterentwickelt wird, damit das passt. In der Krebsregistrierung haben wir gute Beispiele, auch mit den Förderkriterien, die von Prognos da sind, dass solche Hürden, manchmal auch Ziele, gut ist, Benchmark, dass das gut ist, um gute Strukturen zu fördern und zu bekommen und auch da sinnstiftende Strukturen zu bekommen, dass man das nicht für Nulltarif bekommt, wurde eben schon gesagt. Insofern, ich freue mich, wenn sich viele qualifizieren und wir dann diese Datensilos, die wir haben, besser verknüpfen können und wirklich was hier Nutzen rausziehen können. Und deswegen begrüßen wir den Gesetzvorhaben und das Interesse da. Danke.
Vielen Dank. Dann hätte ich eine Frage an Herrn Dr. Loskamp vom PKV. Wie beurteilen Sie die geplante Erweiterung, auch an Nicht-GKV-Versicherte ohne weiteres eine KV-Nummer vergeben zu können? Ebenfalls mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Ja, Norbert Loskamp, Verband der privaten Krankenversicherung. Es liegen keine Interessenkonflikte vor. Wir begrüßen die Einführung der KVNR für alle Nicht-GKV-Versicherten ganz ausdrücklich. Das ist eine Forderung, die wir seit vielen Jahren schon eingebracht haben. Es gibt viele Nutzungsbereiche, wo die KVNR zentral ist. Und insofern ist es eine sehr gute Maßnahme, dass sie jetzt für alle bereitgestellt werden kann und wir nicht mehr jeden Versicherten einzeln fragen müssen, ob er damit einverstanden ist, sondern dieses quasi für alle mehr oder weniger automatisch dann vergeben dürfen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann hätte ich noch eine Frage an Frau Professor Grüters und Frau Dr. Mundlos. Ebenfalls, so kurz wie es geht, Register für seltene Erkrankungen sind häufig auf eine Vollzähligkeit der Daten angewiesen, die über die Einwilligungslösung nur schwer zu erreichen ist. Inwieweit können die erleichterte Datenerhebungsbefugnisse die Arbeit von Medizinregistern zu seltenen Erkrankungen verbessern?
Ja, die Qualität ist essentiell, insbesondere wenn es seltene Erkrankungen gibt, weil einfach kleine Fallzahlen und jeder Fall wichtiger ist als eben bei großen Fallzahlen. Und deshalb begrüßen wir, dass hier eine Qualifizierung, also die Qualifizierungshürde hochgelegt wird. Gleichzeitig aber, und das haben wir jetzt gerade schon gehört, ist es so, dass es natürlich auch sehr kleine Register gibt, die eben dann diese Hürden nicht nehmen können. Und ich denke, dort muss man einen Kompromiss finden, wie eben Register mit Patienten mit sehr kleinen Fallzahlen tatsächlich auch dann einbezogen werden können. Das ist eine Lücke, die noch geschlossen werden muss. Was die Einwilligung angeht, dort ist es halt jetzt eine, wenn man so will, Opt-out-Regelung mit vielen Möglichkeiten. Eine, die Patientenorganisationen vertreten explizit die Einwilligungslösung. Und da es bei seltenen Erkrankungen ja so ist, dass sie unter Umständen die ultraseltenen leichter auch zu identifizieren sind, ist es wahrscheinlich der bessere Weg für die Patienten, eine Einwilligungslösung, insbesondere eben bei ultraseltenen Erkrankungen einzufordern. In der Praxis wissen wir aber, dass das natürlich eine zusätzliche Hürde ist, eben nach Aufklärung, Einwilligung einzuholen, was dann wieder konfligiert natürlich mit der Vollständigkeit von Registern bei geringen Fallzahlen. Es ist dort so, dass, also ich persönlich dachte, dass eben diese differenzierte Opt-out-Lösung eigentlich ein guter Kompromiss für diese Fragestellung ist.
Danke. Dankeschön. Frau Dr. Mundlos müsste dann in der nächsten Runde noch was dazu sagen. Und es wäre jetzt Herr Bloch für die AfD dran, bitte.
Dankeschön. Zum Thema Rohdaten.
Beide Fragen gehen an Herrn Dr. Andreas Franken von der Pharma Deutschland. Welche medizinischen und volkswirtschaftlichen Vorteile würde eine Bereitstellung von Rohdaten bringen?
Herr Dr. Franken ist online dabei, bitte.
Ja, und ich hoffe, man kann mich hören.
Ja, wir hören Sie.
Das ist gut. Vielen Dank. Keine finanziellen Konflikte habe ich von meiner Seite aus. Ich vertrete die Pharmaindustrie für Pharma Deutschland, bin von der Ausbildung her Chemiker. Andere Rohdaten, die verfügbar gemacht werden, sind nicht nur in den Registern, sondern in anderen Fällen mittlerweile gang und gäbe. Die Verfügbarkeit würde natürlich externe Organisationen und Zweituntersuchungsprojekte ermöglichen, dass sie auf Basis dieser Rohdaten eigene Forschungsergebnisse ermitteln könnten, ohne da einen Bias zu erfolgen, der durch Vorab-Analysen hier diese Daten sozusagen eine Schattierung bekommen. Die Rohdaten wären also unverzichtbares Mittel für Drittorganisationen, selber Studienprojekte und Forschungsprojekte durchführen zu können. Und sie würden auch poolbar sein, registerübergreifend durch entsprechende Kalkulationstools, was durch entsprechende Metadaten und strukturierte Vorgaben, die ebenfalls hier natürlich notwendig sind, innerhalb dieser Register das ermöglichen würden, dass also hier eine registerübergreifende Forschung auch ebenfalls möglich wäre.
Dankeschön. Dann Frage 2. Welche datenschutzrechtlichen Aufgaben und sonstigen rechtlichen Aufgaben gehen mit der Bereitstellung von Rohdaten einher und wie wären diese anzugehen?
Die datenschutzrechtlichen Aufgaben, die einhergingen, wären natürlich dieselben wie der Schutz aller anderen Daten. Es sind nun mal gesundheitsbezogene Daten, spezielle zu schützende Daten. Das heißt, hier müssen die datenschutzrechtlichen Anwendungen genauso greifen wie bei allen anderen Daten auch. Die Rohdaten sind in irgendeiner Weise, um sie verknüpfbar zu machen, mit entsprechenden Identifikatoren zu versehen. Ansonsten wären diese Rohdaten sinnlos. Das heißt, sie müssen Metadaten mit sich bringen und diese Metadaten ermöglichen es natürlich, dass man sie in irgendeiner Weise verknüpfen kann. Datenschutzrechtlich sind die Anwendungen hier gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung die gleichen wie bei allen anderen auch. Rohdaten können allerdings leichter anonymisiert werden, da sie hier einen Patientenbezug komplett entkoppelbar machen. Man kann also hier die Patienten, die diese Rohdaten möglicherweise in die Register eingeliefert haben oder die dazu bereit waren, die auch ihre Einwilligung gegeben haben, die kann man hier entkoppeln, sofern man diese Rohdaten nachher dann für die Forschungszwecke, sekundären Daten nutzen und so weiter, auch verwenden kann.
Dankeschön, ich habe keine Fragen.
Keine weiteren Fragen. Okay, Dankeschön. Dann ist die SPD an der Reihe und es fragt Kollege Miebes, bitte.
Sehr gerne. Meine Frage geht an Herrn Kachel vom Institut für digitale Gesundheitsdaten. Wie bewerten Sie, dass das zustimmende Votum einer einzigen Landesethikkommission für ein qualifiziertes Register zwingend eine bundesweite Bindungswirkung für alle anderen meldenden Kliniken entfalten sollte, um das ärztliche Personal vor Ort von überflüssiger Bürokratie zu befreien?
Das wäre aus meiner Sicht ein sehr sinnvoller Schritt. Wenn ein qualifiziertes Register bereits ein zustimmendes Ethikvotum einer Landeskommission hat, sollte das auch bundesweit tragen. Wir prüfen sonst immer wieder denselben Sachverhalt neu, ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn und belasten damit Ärzte, Ärztinnen und Kliniken. Das heißt, One Study, One Vote sollte auch gerade bei multizentrischen Registern gelten. Danke.
Hervorragend, vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Herrn Fritz vom VfA. In welcher Form ist die forschende Pharmaindustrie bereit, sich fair und dauerhaft an der Infrastruktur und Qualitätssicherung qualifizierter Register zu beteiligen, wenn sie künftig einen vereinfachten Datenzugang erhält?
Vielen Dank für die Frage. Was ich eben vergessen habe, keine persönlichen Interessen. Und ich bin Geschäftsführer Markt und Erstattung beim VfA. Die Finanzierung sehen wir nachhaltig und transparent zu regeln, ein faires System, und zwar entgeltbasiert wie beim EHDS. Also es sollte ein Multi-Stakeholder-Ansatz aus unserer Sicht eingeführt werden, also für öffentliche transparente Grundsätze nach Nutzung. Trennung von Verfahrensgebühren, also einmal ZMR und Nutzungsentgelten, Register als Entgelt, gleiche Bedingungen für jeden. Eine Reinvestition in Datenqualität und Registerbetrieb sollte stattfinden. Und da das Ganze dann ein laufendes Umlagesystem ist, muss die Anschubfinanzierung unserer Meinung nach wegen des allgemeinen Interesses vom Bund kommen.
Okay, bei der Anschubfinanzierung wäre da die Industrie bereit, auch mitzufinanzieren, kommt ja auch Ihnen zugute. Ja, hervorragend, danke schön. Dann machen wir noch mal mit Herrn Kachel weiter vom Institut für Digitale Gesundheitsdaten. Wie könnte aus Ihrer Sicht ein praxistaugliches Modell, beispielsweise über einen Fonds oder eine Infrastrukturabgabe, aussehen, bei dem sich auch die Industrie fair an den Vorhalt- und Qualitätskosten der Register beteiligt, um deren Betrieb dauerhaft zu sichern?
Ja, vielen Dank. So ein praxistaugliches Modell wäre sicherlich ein zentraler Finanzierungsfonds angesiedelt an der ZMR, also der Zentralstelle für medizinische Register. Kann sich aus drei Quellen speisen, die haben wir auch schon gehört, das wäre Bundesmittel, das wäre aus Beiträgen von den Kostenträgern und aus einem fairen Beitrag der pharmazeutischen Industrie, aber auch der Medizinproduktehersteller, vor allen Dingen, wenn deren Produkte auch im GKV-System erstattet werden. Wichtig ist, dass eine Infrastruktur finanziert werden sollte, also technische, organisatorische Grundstruktur, Datenmanagement, Interoperabilität und dergleichen Dinge, aber natürlich auch die Möglichkeit, registerbasierte Studien dauerhaft durchzuführen. Zugang sollte an klare Voraussetzungen geknüpft werden, also erfolgreiche Qualifizierung, wirksames Qualitätssicherungskonzept und vielleicht auch eine gewisse Priorisierung nach Versorgungs- und Forschungsnutzung. Das wäre denkbar abzubilden über so einen Stakeholderkreis aus Kostenträgern, Industrie, Leistungserbringern, GBA, IQTIC, IQWIG, Wissenschaft und Patientenvertretungen, die da entsprechend auch unterstützen und beraten könnten.
Vielen Dank. Und meine letzte Frage geht an Frau Krüters-Kieslich von der Eva-Luise-Unhörst-Köhler-Stiftung. Und meine Frage an Sie ist, gibt es in der heutigen Anhörung Themen, die Sie für wichtig halten, die aber noch nicht zur Sprache gekommen sind, die wir noch berücksichtigen sollten?
Ja, vielen Dank, dass Sie mich das fragen. Und vor allen Dingen habe ich überhaupt noch nicht gesagt, dass ich überhaupt keine Interessenskonflikte habe, außer das Interesse, die Menschen mit seltenen Erkrankungen hier zu vertreten. Also vergessen nicht, es ist ja die Verknüpfung der Daten, der Register mit anderen Gesundheitsdaten bereits angesprochen worden. Das ist, glaube ich, etwas, was ich auch noch mal auch für die seltenen Erkrankungen wirklich nur unterstützen kann, denn letztendlich wird nur in der Gesamtschau der Daten im Gesundheitssystem eben auch der Versorgungsdaten letztendlich Verlauf und auch Therapieerfolg erkennbar bei, und ich sage das auch noch mal, bei so kleinen Fallzahlen. Da ist eben eine umfassende auch Datenmenge erforderlich, um wirklich basierte Aussagen zu treffen.
Schön, vielen Dank.
Wunderbar, dann wäre jetzt Bündnis 90 Die Grünen, Frau Heidmann an der Reihe, bitte.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich gerne eine Frage noch richten an Herrn Professor Dr. Flo Hee von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Und zwar ist es jetzt so, dass in Paragraph 6 Absatz 4 des Gesetzes die Vorlage jeder Änderung der Qualifizierungsunterlagen verlangt wird. Wir sprechen ja häufig hier im Bundestag auch über Bürokratieabbau. Und da würde ich Sie gerne fragen, ob Sie das so gerechtfertigt finden oder ob das nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand erzeugt und möglicherweise eine Beschränkung auf wesentliche Änderungen auch ausreichen könnte.
Ja, Sascha Flohe von der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Wir betreiben Register seit über 30 Jahren. Wir überarbeiten die Datensätze regelmäßig alle 5 Jahre. Das passt zum Qualifizierungsrhythmus, der auch vorgesehen ist. Aber es kommt natürlich unterjährig vor, dass man auf neue Verletzungsmechanismen, zuletzt E-Scooter, neue Sachen reagiert. Und wenn wir dann jedes Mal den kompletten Berg von Unterlagen einreichen müssen, weil man einzelne Daten-Items ändert, ist das, glaube ich, ein Überbürokratierungsprozess. Also wir plädieren dafür, dass man wirklich nur, wenn wesentliche Strukturen im Register geändert werden, Datenschutzkonzept, IT-Struktur, neuen Qualifizierungsprozess durchläuft und nicht bei kleineren einzelnen Aspekten. Das würde nicht nur die Registerbetreiber entlasten, sondern auch die Stelle. Wenn wir bei jeder neuen kleinen Änderung den Berg Unterlagen ans ZMR schicken, dann wird das geflutet, wenn das alle Register so machen.
Okay, ja, ganz herzlichen Dank. Dann würde ich an den GBA gern noch mal die Frage richten. Wo sehen Sie denn derzeit eigentlich die größten Wissenslücken, die eigentlich durch die Nutzung von Registerdaten künftig geschlossen werden könnten, gerade auch um Patientensicherheit und Versorgungsqualität zu verbessern?
Genau, Rima Werdenstein. Also wir sehen, und ich kann jetzt tatsächlich vor allen Dingen für die Abteilung Arzneimittel sprechen bei uns, immer häufiger, dass eben teure, komplexe Therapieansätze in die Versorgung kommen, wo eben die Evidenz zum Zeitpunkt des Markteintritts nicht da ist. Vergleichende Evidenz, um zu gucken, wie sind die Langzeiteffekte, was sind tatsächlich Patientengruppen, die Nutzen haben, muss die Therapie über den entsprechenden Zeitraum als Mehrerhaltungstherapie gegeben werden. Und natürlich besteht seitens der pharmazeutischen Industrie nicht zwingend ein Interesse, weitere Daten zu bestimmten Aspekten zu erheben. Und wir sehen eben, dass hier auch Evidenzlücken einfach nicht geschlossen werden. Insbesondere bei neuen hochpreisigen Arzneimitteln gibt es auch teilweise keine vergleichenden Daten zu den neuen Optionen untereinander. Was ist jetzt besser, was ist schlechter, was muss vielleicht für andere Patienten besser eingesetzt werden? Und da bleiben die Evidenzlücken einfach bestehen. Und es gibt eben seitens der pharmazeutischen Industrie nicht unbedingt ein Interesse daran, die zu schließen. Und es wäre natürlich hilfreich für die Versorgung der Patienten, die eben unabhängig davon da Evidenz generieren zu können.
So, danke schön. Und die abschließende Runde geht an die CDU-CSU. Frau Seitz, bitte.
Ja, Frau Dr. Mundlos, vielleicht könnten Sie meine Frage noch kurz von vorhin beantworten.
Ja, ich glaube, völlig egal, welche Einwilligungsform wir im Endeffekt nutzen wollen, die Einwilligung wird immer auf dem Vertrauen der Patienten in die Forschung basieren. Und das heißt, es bedarf einer transparenten, verständlichen Aufklärung darüber, dass mit diesen Daten sinnvolle wissenschaftliche Forschungsfragen beantwortet werden sollen. Und wer uns hier sicherlich heute gute Auskunft dazu hätte geben können, ist unsere Mitgliedsorganisation Mukoviszidose e.V., die ein eigenes Register führen. Und die wahrscheinlich, die haben eine aufwendige Einwilligungserklärung und sie kriegen trotzdem ganz viele Zustimmung. Da muss also auf der Ebene, mit dem sich auszutauschen, mit dem Patienten, muss da etwas sehr gut laufen, weil die sind sehr zufrieden mit dem, wie die Eintragungsquote in ihr Register ist. Und da möchte ich noch sagen, wie immer auch die Einwilligung als Lösung gestaltet ist, sie garantiert nicht die Vollzähligkeit der Daten, weil die Rahmenbedingungen für die Dokumentarinnen und Dokumentatorinnen müssen stimmen. Das heißt, Bürokratieabbau brauchen wir auch an der Stelle. Das ist für die, die dokumentieren müssen, auch ein Riesenaufwand. Und es müssen dafür Rahmenbedingungen geschafft werden, damit dieser Aufwand auch betrieben werden kann und wir diese wunderbaren Register überhaupt dauerhaft befüllt bekommen.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Dr. Boy von der Bundesärztekammer. Ist aus Ihrer Sicht ein nationales Geburtenregister notwendig und braucht es hierzu aus Ihrer Sicht eine Spezialgesetzgebung für eine verpflichtende Teilnahme von geburtshilflichen Einrichtungen in Deutschland?
Ja, einen schönen guten Tag. Boy von der Bundesärztekammer. Keine Interessen. Ja, das ist in der Tat ist es so, dass in Deutschland bei einigen zentralen Kennzahlen, wie zum Beispiel Frühgeburtlichkeit und Säuglingssterblichkeit, im internationalen Vergleich teilweise ungünstige Ergebnisse bestehen und über die wahre Rate zum Beispiel der Müttersterblichkeit bestehen Unklarheiten. Die Ursachen daran liegen an der fragmentierten Datenlage. Und vor diesem Hintergrund kann man ein Geburtenregister, wie es die Arbeitsgruppe Geburt des Forums Gesundheitsziele.de vorschlägt, könnte einen wichtigen Beitrag leisten. Es könnten sektorenübergreifende Analysen ermöglicht werden. Es könnten Versorgungsverläufe besser nachvollziehbar sein. Aus Sicht der Bundesärztekammer sollte so ein Register auf bestehenden Datenquellen aufbauen. Ziel muss es allerdings sein, zusätzliche Dokumentationspflichten für Ärzte und Ärzte, Hebammen und Pflegepersonal möglichst zu vermeiden. Als eine von vielen Datenquellen kommt die Qualitätssicherung Perinatalmedizin des Gemeinsamen Bundesausschusses, die Daten der außerklinischen Geburtshilfe QUAC sowie perspektivisch auch weitere digitale Datenquellen in Betracht. Die Bundesärztekammer empfiehlt zudem seit 2022 auch die Etablierung eines Fehlbildungsregisters. Aufgrund der engen fachlichen Bezüge erscheint es sinnvoll zu prüfen, ob diese beiden Vorhaben nicht abgestimmt miteinander umgesetzt werden könnten. Ja, zur Frage, ob es für dieses Register eine verpflichtende Teilnahme der geburtshilflichen Einrichtungen bedarf. für die Datenquelle GWA besteht ja schon eine Verpflichtung über das zur Teilnahme über das SGB V. Um insgesamt eine Vollzähligkeit zu gewährleisten, wäre wohl auch für ein Geburtsregister eine grundsätzliche Verpflichtung sinnvoll. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und noch schnelle Frage, schnelle Antwort. Was ist die größte Hürde im Rahmen, an Herrn Dr. Herren vom Universitätsklinikum Aachen, was ist die größte Hürde im Rahmen Ihrer Registerarbeit und was raten Sie uns angesichts dessen? Ganz schnell.
Ja, ganz schnell. Ich habe keine Interessenskonflikte. Man muss ja sagen, heute werden dieselben Patienten häufig mehrfach aufgeklärt, weil wir extrem viele Register haben. Es muss viel dokumentiert werden. Und das Ganze basiert eigentlich auf dem großen persönlichen Engagement der Kliniken. Der Dokumentationsaufwand ist riesig groß und wir haben sehr viele wertvolle Daten, aber erfassen eigentlich gar nicht Langzeitverläufe oder die eben nur mit erheblichem Aufwand erheben werden können. So daher wäre mein Rat, dass wir eigentlich bundeseinheitliche Governance- und Datenschutzstandards brauchen. Der Patient sollte einmalig eine Dateneinwilligung oder eine Datenfreigabe erklären, die dann auch zentral verwaltet wird. Und drittens, denke ich, brauchen wir eine stärkere registerübergreifende Koordination, um eben diese wertvollen Daten unter den Registern und in der Register-Community dann eben für die Patienten besser bereitstellen zu können.
Vielen herzlichen Dank an alle. Damit sind wir am Ende der Anhörung angekommen. Und ja, ich darf noch mal danken, dass Sie uns heute mit Ihrer Expertise zur Verfügung gestanden haben. Und wir werden das Ganze jetzt auswerten. Und dann wird es im weiteren Prozess sozusagen dann irgendwann auch zum Endergebnis kommen. Und ich darf Ihnen für heute einen schönen Abend wünschen, guten Nachhauseweg und noch eine angenehme Restwoche. Und man sieht sich mit Sicherheit in diesem Rahmen hier irgendwann noch mal wieder.